This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ich glaube, es ist fast mit das unterschätzteste Geburtsunterstützungs-Schmerzmittel, warmes Wasser unter der Geburt. Na, also wenn das bei mir im Geburtsvorbereitungskurs dran ist, so und jetzt mal hier alle Schmerzmittel aufzählen, dann sage ich erstmal so, und bevor wir anfangen, hier über PDA zu reden und so, alles wichtig, aber es ist so unterschätzt, wie viel das bringt und wie weit einen das bringt in der Geburt, dass ja oft sogar die Frauen ganz überrascht sind. Na, dass man dann so, oh, ich kann nicht mehr und so. Und dann ist immer der Vorschlag natürlich so, dann mache ich mal die Badewanne voll.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hebammsalon.
Hallo.
Wir sind beide am Start und freuen uns auf eine neue Folge mit euch gemeinsam. Wir haben vor 2 Wochen ja eine Gästinnenfolge wieder aufgenommen. Und da war hier ja vierfach Frauenpower am Start. Und dazu gab es natürlich ganz viele Rückmeldungen. Und wir wollten noch mal kurz so 1, 2 Sätze dazu sagen, weil wir natürlich wussten, dass diese Folge auch einfach so denkt, so, oh Gott,
was kann man noch alles falsch machen und was ist noch alles wichtig? Ja, also ich glaube auch, dass so diese ganze, dieser ganze Load an, will man sagen, Wissen für Fortgeschrittene echt auch einen erstmal schlägt. Ne? Dann erfährt man, huch, das habe ich ja noch überhaupt nicht bedacht und so. Und ja, einige Dinge sind vielleicht nochmal wichtig, so ein bisschen zu relativieren oder nochmal ins Verhältnis zur Wissenschaft und dem Alltag und manchmal eben der Schere, die sich da öffnet, zu setzen.
Ja, und ich glaube, also ich bin da viel entspannter auch geworden, weil, also das geht ja genauso, wir wissen ja ganz viel über die Sachen und auch seit ich diesen Profilen seit vielen Jahren folge, denke ich auch jedes Mal, ja, aber es ist schön, gut zu wissen, aber viele Dinge lassen sich auch nicht alle in den Alltag übertragen.
Und natürlich wäscht keiner von uns die Klamotten 40 Mal, bevor man sie das erste Mal anzieht.
Nein.
Aber es ist ein weiterer Grund, eben Dinge gebraucht zu kaufen, zum Beispiel.
Gebraucht also, zu kaufen und auch vor allen Dingen einfach zu gucken, wo sie hergestellt sind. Ne? Es gibt ja sozusagen Firmen, die einfach auch ganz genau einfach darauf achten. Und da seht ihr auch wieder, wie langweilig Biofirmen sind oder Firmen sind, die schadstoffarm arbeiten. Da gibt es halt nicht 35.000 Farben, was ja auch immer so ein Problem ist, merke ich ja bei mir im Laden auch immer so, ja, gibt es das nicht in der Farbe? So, nee, also so, ne, je weniger Farbe, desto besser ist es, je weniger Schadstoffe. Und das sind halt einfach so diese ganzen Themen, die einfach dann natürlich erstmal so, wo man denkt so, oh Gott. Und auch das Spielzeug, ne, was man aufgehoben hat von vor, ne, wo man erst denkt, ja super, mega nachhaltig und so weiter. Und es hat halt immer, die Medaille hat immer 2 Seiten. Und ihr sollt euch einfach entspannen. Wichtig ist halt einfach, über diese Themen auch zu wissen und zu gucken, was kann man ganz einfach aus seinem Alltag entfernen, um halt einfach da noch bewusster zu leben und auch einfach auf Schadstoffe zu achten. Das sind ja auch einfach, ja, einfache Dinge. Aber ihr sollt natürlich jetzt, kriegt ja auch nicht gleich jeder Krebs, also der jetzt dreimal danach, ne? Es ist einfach nur wichtig, solche Dinge im Hinterkopf zu haben. und gucken, was man sich für sich auch ein bisschen umsetzen kann.
Genau, und da sucht sich, glaube ich, auch jeder so seine Themen. Ne? Also wenn zum Beispiel in der Folge davon die Rede war, dass eine der vier Protagonistinnen Babywasser kauft oder so, dann heißt das nicht, dass wir finden, dass ihr Babywasser kaufen sollt. Ich habe zum Beispiel nie Babywasser gekauft. Ich habe sogar einen Brita-Filter zu Hause, den ich dann nur für abgekochtes Wasser benutze. Aber ich finde es wichtig zu verstehen, dass bestimmte Dinge der Wissenschaft eben auch nicht bequem sind. Also sprich, wenn es so ist, dass bestimmte Schadstoffe in Sachen drin sind, dann hilft es einem wenig, wenn man einfach sagt, das ist mir jetzt aber zu anstrengend, wenn das so ist und damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Man muss sich damit nicht beschäftigen, nur kann man damit sozusagen nicht negieren, dass es diese Dinge gibt. Und wir alle müssen in dieser hyperkomplexen Welt, gerade im Moment, wo uns ja einfach wirklich der Kopf raucht und unsere Emotionswelt Achterbahn fährt, weil alles so kompliziert geworden ist in unserem Leben, darf jeder für sich, jede für sich die Kirche in der Weise im Dorf lassen, dass man für sich entscheidet, choose your fighter sozusagen. Also nimm die Dinge ernst, die du erst ernst nehmen möchtest und die du ernst nehmen kannst. Also uns ist natürlich klar, dass auch vieles daran maximal privilegiert ist. Ne? Also als ich meine Kinder gekriegt habe, ich habe das ja hier schon ein paar Mal erwähnt, da hatte ich überhaupt keine Kohle. Da konnte ich mir zwei Wolle-Seide-Bodies leisten und der Rest war einfach auch, also vieles von diesem nice to have war dann einfach auch gar nicht drin. Und wichtig ist nur zu verstehen, dass der Übermittler dieser Botschaft dann einfach nicht derjenige ist, der dann doof ist. Ne? Also das haben wir ja manchmal, wenn sich so wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn die eben unbequem sind. Und das haben wir zum Beispiel ja auch, dass es dann schnell in so eine dogmatische Ecke geschoben wird, als würde man jetzt finden, man müsste nur Bio nehmen. Es ist aber so, dass die Untersuchung auf Schadstoffe eben ganz klar sagt, Bio ist besser. Und ein ganz anderer Punkt, aber der auch häufig an diesem Thema drumherum schwierig wird, ist zum Beispiel die Vorzüge des Stillens. Also wenn wir Hebammen ja nicht ohne Grund darüber reden, dann reden wir darüber, weil die Wissenschaft eben zig verschiedene auf allen möglichen Ebenen das Stillen hunderte von Vorteilen hat im Vergleich zu einer Pränahrung. Und natürlich fühlt man sich dann, wenn man sein Baby nicht stillt oder sogar nicht stillen kann, fühlt man sich natürlich gedisst. Und trotzdem kann man ja nicht die Erkenntnisse der Wissenschaft dann irgendwie sagen, ja, die sind jetzt aber, die schämen mich jetzt aber und die judgen mich jetzt aber und die sind aber doof und das würde ich jetzt am liebsten nicht so wissen. Das ist ein ganz anderes Beispiel. Ich will auch jetzt hier nichts irgendwie in einen Topf schmeißen. Aber so ist es manchmal dann eben auch mit den Dingen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann wird es erstmal komplizierter und ungemütlich, bevor es sich dann wieder sortiert und man dann einfach sagt, okay, diese Punkte kann ich umsetzen, möchte ich umsetzen und da setze ich Prioritäten und die sind mir wichtig und andere, man kann nicht alles und soll auch eben nicht alles perfekt machen. Insofern war das ja auch nochmal ein spannender Kontrast. Wir hatten ja ein oder zwei Folgen davor dieses, alle haben eine Meinung und alle sind immer besonders schlau und alle haben irgendwie ihre klugen Tipps und so. Das ist ein Dschungel. Und ne, dann hört man ganz fundierte Frauen, die irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich bioanalytisch mit Schadstoffbelastung auseinanderzusetzen. Und dann ist man erstmal verwirrt. Das verstehen und sehen wir auch. Und wir wissen, dass wir euch damit quasi was zumuten.
Ja, aber ich fand auch, dass die beiden einfach auch gesagt haben, ne, das macht uns jetzt nicht glücklicher, weil wir halt, also bei Anni auch der Beruf ist und Susanne in so einer Familie aufgewachsen mit vielen Mikrobiologen und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt immer ein Vorteil. Ne? Also, dass man natürlich dann halt einfach auch, wenn man viel weiß, es auch einfach nicht so unbeschwert ist. Von daher zieht euch das jetzt nicht so in eure persönliche Geschichte. Es ist gut zu wissen so und guckt, was ihr daraus machen könnt. Aber man sollte einfach auch sein Leben noch genießen. Und ich kann euch nur sagen, Anni kenne ich ja leider nicht persönlich, aber Susi habe ich ja schon ein paar Mal getroffen. Und die ist auch ganz entspannt. Und wenn die im Hotel ist, dann isst sie auch Nutella, obwohl es nicht gut ist.
Ja, will ich ja wohl hoffen.
Ne? Also so, die ist jetzt da nicht so, dass die jetzt irgendwie so, weil nichts anstrengender finde ich ja auch immer bei Leuten, die dann immer, also wenn sie jetzt keine Allergien haben, also wenn sie jetzt einfach nur das so machen, weil sie so, dass wenn die dann irgendwo hinkommen und eingeladen bist, dann kannst du das alles nicht machen, weißt du, das finde ich immer ein bisschen.
Klar, natürlich. Also ne? Wie hysterischen Großstadtmuddis, wie ist da Gluten drin, wie ist da Laktose drin? Wie
ja, also wenn man jetzt eine diagnostizierte Allergie hat, ist es ja total verständlich, aber so dieses, sonst ist es immer so, ei, 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 ei.
Ne? Genau, und auch da geht jeder anders mit um. So, ne? Also auch dazu könnte man immer im Einzelnen irgendwie viel sagen. Und alle Menschen haben da sozusagen ihre Gründe, warum sie so durchs Leben gehen, wie sie durchs Leben gehen. Wir wollten einfach nur nochmal diesen Punkt aufnehmen und euch sagen, natürlich wissen wir, dass das haufenweise auch First World Problems sind, um das mal einfach auch echt so zu benennen.
Ja. Und aber eine Frage war ganz, ganz viel und da haben auch mal nochmal alle nachgefragt, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, wir hätten das schon beantwortet. Aber das hat, glaube ich, ganz viele aufgewühlt, ist das mit dem Sterilisieren von Flaschen.
Stimmt.
Hast du es auch?
Ich hatte genau, wir haben einfach wieder dazu. Wir haben einfach so im Nebensatz gesagt, ja, Sterilisator braucht man eh nicht. Und es ging da um diese ganze Keimbelastung. Und auch dazu nochmal, also natürlich soll ein Kind Kontakt haben zu gesunden Keimen. Und ich persönlich zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Habe auch Holzschneidebretter und nicht, weil irgendwie Messer stumpf werden oder irgendwas, sondern weil ich wenig Fleisch esse und jetzt nicht irgendwie jeden Tag da irgendwie Filet drauf schnibbel. Und weil eben es ja darum geht, krankheitserregende Keime sich damit nicht zu belasten. Aber alle Bakterien, die in der Hausflora eben drin vorkommen, die sind ja irgendwie nicht verkehrt. Ne? Mal feucht durchwischen ist keine schlechte Idee, wenn euer Kind irgendwie von morgens bis abends auf dem Küchenfußboden rumkrabbelt, aber eben auch nicht mit Sacrotan alles irgendwie so. Ne? Und das gilt auch für Schneidbretter und das gilt auch für alles andere. Jetzt im Moment in der Corona-Situation haben ja irgendwie, meinst du, wir kriegen diese Händedesinfektionsmittel noch mal wieder aus dem Leben raus? Vorher, also vor Corona, kann die Welt, die Zeit vor und die Zeit nach Corona.
Händewaschen mit Happy Birthday.
Ja, überhaupt Händewaschen, Punkt. So, ne? Ja. Also natürlich sind wir beide im beruflichen Kontext sowieso häufig dabei, uns die Hände zu desinfizieren. Aber im häuslichen Umfeld braucht man das natürlich auch weiterhin nicht, wenn nicht gerade jemand von euch eine Rotavirus-Magen-Darm-Infektion hat oder von mir aus auch natürlich eine Corona-Infektion. Da ist man natürlich mit solchen Krankheitserregern, aber das sind ja Krankheitserreger und eben nicht die typischen Alltagskeime. Die soll euer Kind ja kriegen für seine Darmflora und all das.
Aber um die Frage zu beantworten, ihr müsst sozusagen keinen Sterilisator benutzen. Ihr dürft eure Flaschen einfach ganz normal, ne? Wir reden hier von gesunden Babys, Neugeborenen, nicht von Kindern, die Frühgeborene sind oder die vielleicht auch eine Erkrankung mit sich bringen, die einfach immungeschwächt sind, sondern von gesunden Babys. Da könnt ihr das einfach in Geschirrspüler tun, die Flaschen. Und wichtig ist halt einfach nur darauf zu achten, dass da jetzt nicht das Wasser drin stehen bleibt, ne, sondern dass ihr die so reinstellt, dass das ordentlich durchgespült ist und sauber ist. Ja, finde ich nochmal eine wichtige Anfrage.
Hausfrauentipps auch noch dazu. Und deswegen die Bürste, wenn ihr
besonders von mir, so die super Hausfrau, echt.
Wenn ihr das eben nicht im Geschirrspüler tut, sondern das per Hand abwascht, dass ihr natürlich eine Bürste, die ihr nur für eure Flaschen nehmt und nicht auch noch für die Blumenvasen, was weiß ich. Also, ne, dass man, so, aber das sind ja einfach Sachen, da reicht
da gehen wir von aus, dass ihr das.
Aber ihr braucht sie danach nicht noch in den Vaporisator oder in den Kochtopf zum Abkochen tun. Gar nicht, nichts. Auch keine Schnuller, auch keine, gar nichts.
Ihr solltet nur halt die Sauger halt so nach 2 Monaten erneuern, weil dann sind sie durch und dann braucht das Baby halt neue. Und wenn ihr eine Glasflasche benutzt, umso besser, die hält ein Leben lang. Die könnt ihr auch noch an das Geschwisterkind sozusagen vererben, bei Plastik natürlich nicht. Aber das nochmal dazu, weil das war wirklich auch wieder so eine ganz oft gestellte Frage bei mir, auch im Instagram, weil es so ein Nebensatz war, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, wir haben den schon öfter hier beantwortet. Aber
bestimmt, aber die Leute hören ja auch nicht alle Folgen hintereinander durch.
Ihr müsst alle Folgen hören, ne? Das ist ja Pflicht. Wir von müssen, vorne bis nach hinten, einmal durch, der Reihenfolge.
Wir müssen auch nochmal die Tags auf unserer Website www.hebammensalon.de, da sind ja auch Schlagwörter drin, wenn wir zum Beispiel, so wie jetzt, wo unsere Folge, die sich ja sozusagen auch gar nicht losgegangen ist, die zum Thema Wassergeburt, ich sag das jetzt schon mal, dass man nicht nur zu Wassergeburt was findet, sondern dass wir zum Beispiel das Tag in diese Folge aufnehmen, Vaporisator oder Abkochding und so. Das müssen wir noch mal ein bisschen perfektionieren. Dann findet ihr nämlich, wenn ihr in die Suchleiste...
Müssen wir noch, irgendwann, wenn wir mal Zeit haben.
Wenn wir mal Zeit haben. Dass wir das noch so ein bisschen ergänzen, dass ihr dann auch sozusagen die kleinen Side-Notes wiederfindet, wenn ihr das eingebt auf der Website. Aber nur, das geht natürlich nicht bei Spotify und Co., aber auf der Website... Da gibt es eine Suchfunktion und da könnt
ihr auch. Ich finde es immer so schön, wie schön du die Website erwähnst.
Das ist www.hebammensalon.de.
Ja, ist auch sozusagen, Karen hat da ihren persönlichen, sag mal, Coder oder?
Ach, mein Patrick.
Genau,
und den grüßen wir. Ich so lost.
Ja, genau. Und deshalb grüßen wir ihn ja auch ganz herzlich, der immer so schnell zur Stelle ist, wenn es da Probleme geht. Du hast gesagt, wir schwimmen heute ein bisschen im Hebammensalon.
Genau, Planschi, Planschi.
Oh, wir haben heute ein bisschen Kasper gefrühstückt. Thema Wassergeburt. Ja, Da können wir beide ein Lied von singen, ne?
Und ich sag jetzt noch mal eine Sache, damit ihr jetzt nicht schon alle abschaltet, ne? Am Ende dieser Folge
gibt's eine Überraschung.
Gibt es eine Überraschung?
Keiner ist schwanger. Keiner ist schwanger. Leider keine Schwangerschaftsverkündigung mehr im Hebammensalon. Jedenfalls nicht mit diesen beiden Hebammen, die hier sitzen.
Aber eine Mega-Verkündigung. Mega. Finde ich.
Ja, wir haben es eigentlich schon die letzten Male haben immer vergessen. Deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, am Anfang kündigen wir es an. Und dann wird uns die liebe Bettina, die hier aufpasst, dass wir auch unser Mikro ordentlich benutzen und nicht Kaffee trinken und rascheln und so. Und
schmatzen.
Genau, Bettina wird dann sagen, ihr müsst noch was sagen.
Und genau, das ihr habt was angekündigt, das Versprechen müsst ihr jetzt einlösen.
Keine Babys, keine Häuser. Kaufen wir auch alle gerade Häuser, die sie renovieren. Haben wir auch nichts, aber vielleicht trotzdem noch was Gutes. Ich bin heute gut drauf, ne?
Voll. Ich auch eigentlich. Ja. So, Schluss mit Albern, zurück zum Thema.
Kein Baby, was laut atmet, ne? Also genau. Nur ich schnaufe hier und schlucke.
Also wir haben heute so super duper Hightech-Mikros und wo wir wirklich jeden einzelnen hören.
Hast du gerade geschnallt?
Ja, ich habe gerade geschnallt. Eine meiner Tochter, die macht dieses ASMR. Kennst du das? Also diese komischen, diese super mega, diese Geräuschdinger. Also so dieses, was man dann so hört. Also wo man so.
Nee, kenn ich nicht.
So, egal, aber daran hat mich das jetzt gerade so ein bisschen erinnert. Also diese Qualität der Mikros würde sich exzellent dafür eignen. Machen wir es aber nicht. So, zum Thema Wassergeburten.
Wassergeburt, ja.
Da kommen immer wieder auch ja Fragen dazu, wenn man so über Geburt redet und das so erklärt in den einzelnen Phasen und wenn man dann in die Klinik fahren möchte, dass man dann da ankommt und dass da Stunden um Stunden vergehen und was macht man denn in diesen ganzen Stunden?
Die erste Empfehlung von uns beiden ist, wenn du die Türschwelle der Klinik überschreitest.
Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt.
Und du richtige Wehen hast, also nicht, dass sie dich wieder hier nochmal fünfmal im Kreis schicken und so, also wenn du schon unter. Und die erste Frage sollte dann lauten, ich will eine Wassergeburt. Egal, ob du eigentlich eine geplant hast oder nicht.
Genau, ihr wollt euch zumindest den Kreißsaal sichern, der eine Badewanne hat. Weil das ist immer das Nadelöhr. Ne, viele Frauen möchten gerne eine Wassergeburt. Noch viel mehr Frauen möchten das warme Badewasser einfach nutzen während der Geburt als schmerzlindernde, entspannende, wie auch immer, Maßnahme, um die Geburt zu erleichtern. Und das geht natürlich nur, wenn eine Badewanne frei ist.
Ja, und wie scheiße ist es, dass es 2022 noch nicht in jedem Kreis eine Badewanne gibt.
Genau.
Das nervt mich so tierisch.
Genau, und das ist eben Fakt. Also ne, wenn ihr in so einem Krankenhaus seid, die haben da, weiß ich nicht, also je nach Größe der Klinik, so zwischen 4 und 8 Kreissälen oder irgendwie sowas. Und eine Badewanne.
Eine Badewanne.
Oder vielleicht zwei. Und dann noch ein Badezimmer, so irgendwie so ein bisschen
ja, so ein scheiß Entspannungsbad, wo dann da irgendwo auf dem Flur oder an der, also so. Also ich habe immer nur in Kreissälen gearbeitet. Du wahrscheinlich wieder hier mit deinem tollen Typen da.
Schöne Grüße nach Henschel-Osburg.
Ja, da hattet ihr wahrscheinlich zwei, ne?
Wir hatten zwei.
Ja, siehst du, ey, Angeber.
3 Kreissäle, 2 Badewannen.
Boah, ey, geile Klinik. Also das ist natürlich, und vor allen Dingen nicht so eine hohe Geburtenrate. Also da.
Ja, das, also damals, das ist ja auch schon 15 Jahre her.
Ja,
mittlerweile aber sind die auch umgezogen und umgebaut und so. Aber da, genau, 3 Kreissäle, 2 Wassergeburten und 1000 Geburten im Jahr. Und das war schon eine Quote, da konnten wir halt auch viel Wassergeburten machen. Die fanden dann tatsächlich statt, weil das ist ja der Hauptgrund, würde ich mal sagen, warum in den meisten Kliniken das Wassergeburtsthema eher unter ferner Liefen behandelt wird. Weil einfach zu wenig.
Weil es keine Badewannen gibt. Ich habe
Badewannen da sind.
Das ist einfach so, das ist bei mir auch immer das Problem. Ich rufe an, wenn ich mit einer Frau in die Klinik fahre, in meinem Belegkrankenhaus. Die sind schon mega genervt von mir immer, weil ich immer nur diesen einen Kreis haben will, weil ich einfach die Option der Wanne brauche. Und das ist für mich einfach voll wichtig, auch für die Betreuung, um was anbieten zu können und so weiter. Und ich habe neulich schon gesagt, ey, ich bringe einfach einen Pool mit, dann baue ich den hier auf. Und dann lass ich da Wasser rein, weil das ist einfach wirklich, das ist so scheiße, das ist dann nur daran so, dass du einfach nicht diese Möglichkeit hast. Und deshalb ist immer ich so, auch wenn die Frauen zu mir sagen, ich will gar keine Wassergeburt, ist so, du musst auch nicht dein Kind im Wasser, ich zwinge niemanden, dass das Kind im Wasser kriegen soll. Aber wir gehen hier rein und du sagst denen hier, du möchtest eine Wassergeburt, dass wir die, hoffentlich hören jetzt nicht so viele zu, sonst kann ich nachher nicht mehr meinen Kreis haben. Aber das ist die halt, diese Option einfach zu haben. Und das ist halt schade. Also bei uns wird der Kreis ja gerade umgebaut und ich hab das Gefühl, da werden die Hebammen oft in der Planung nicht so mit einbezogen. Und da gibt es immer zu wenig Wannen. Und das habe ich einfach aus vielen Krankenhäusern in Deutschland gehört. Das wird irgendwie geplant, eine Geburtswanne muss halt da sein für die Website. Und ich glaube, man ist auch so ein Typ von Hebamme. Es gibt Hebammen, die machen einfach unheimlich viel Wassergeburten. Und es gibt einfach auch Hebammen, die haben da nicht so Bock drauf. Weil es ist natürlich für die Hebamme, wenn das Kind letztendlich dann doch im Wasser kommen sollte, ja schon auch ein bisschen sportlicher.
Genau. Also um vielleicht noch mal ein Stück zurückzugehen, genau, warum sind schon bei wir so Geburt. Riesen? Nee, alles gut. Warum sind wir so Fans davon oder fangen gleich an mit, ne, es gibt viel zu wenig Badewanne und so. Also ich glaube, es ist fast mit das unterschätzteste Geburtsunterstützungs-Schmerzmittel, warmes Wasser unter der Geburt. Ne, also wenn das irgendwie, weiß ich auch nicht, bei mir im Geburtsvorbereitungskurs dran ist so und jetzt mal hier alle Schmerzmittel aufzählen, dann sage ich erstmal so, und bevor wir anfangen, hier über PDA zu reden und so, alles wichtig. Und natürlich ersetzt eine Wassergeburt keine PDA, um das auch gleich klar zu sagen. Aber es ist so unterschätzt, wie viel das bringt und wie weit einen das bringt in der Geburt, dass ja oft sogar die Frauen ganz überrascht sind. Ne? Dass man dann irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr und so. Und dann überlegt man gemeinsam, was kann man verändern an der Situation, damit die Geburtsarbeit wieder leistbarer wird oder man so wieder besser klarkommt und so ein bisschen wieder in seine Kraft zurückkommt, um den Wehen so zu begegnen, dann ist immer der Vorschlag natürlich so, dann mache ich mal die Badewanne voll. Und dann ist ja manchmal das tatsächlich so, dass die Frauen sagen, oh nee, so, ich will eine richtige PDA und so. Und manchmal braucht es tatsächlich, also wie du eben schon gesagt hast, wir schleifen natürlich keine Frauen in die Badewanne oder überreden die dazu, wer in ihr baden wollte, wollte ich nicht baden, fertig, aus. Aber wenn ihr dann in der Wanne drin seid, dann ist es ja oft so, dass die gleiche Frau, die vorher gesagt hat, oh nee, und ich kann nicht, und ich will nicht mehr, dass sie dann sagt, dann lehnt die sich zurück oder kniet sich hin und lehnt sich von innen so auf den Badewannenrand. Oh, ist das gut, hier komme ich nicht wieder raus. So, und es ist einfach enorm potent, so dieses warme Badewasser unter der Geburt, super. Du hast ja auch immer geboren im Wasser, deine Kinder.
Ja, ich habe 4 Wassergeburten gehabt und ich habe ja bei der letzten Geburt, da haben wir, glaube ich, schon mal richtig Rabatz gemacht, weil mein Pool ja kaputt gegangen ist. Und ich natürlich schon fortgeschritten in der Geburt, oder es hat einfach rasend schnell dann angefangen und naja, es ist mein 4. Kind, das meistens geht ja dann schnell. Und meine Hebamme zu mir gesagt haben, Sissy, es steht in keinem Verhältnis, dass wir jetzt hier noch einen neuen Pool organisieren. Und ich habe die angeguckt und gesagt, wollt ihr mich verarschen, ich möchte einen Pool und vorher kriege ich kein Kind, weil meine Badewanne zu Hause ist mini, also da bin ich halt nicht unter, ich liebe diese Schwerelosigkeit, also auch so einfach dieses Gewicht, was du ja im Wasser, also deshalb ist ja auch Schwimmen eine ganz tolle Vorbereitung in der Schwangerschaft, also im Sport und sich so leicht zu fühlen und so zu treiben auch und wenn du halt so einen Pool hast, ist es ja auch immer ein schöner Hack noch, dass man sich so ein kleines Schwimmkissen, wo man den Kopf ablegen kann, dass man sich wirklich einfach, je nachdem wie groß der Pool auch ist, dass man sich so schön treiben lassen kann. Und ich habe gesagt, Leute, also there's no way, dass ich in meiner Badewanne, da kann ich meine Beine gar nicht richtig auseinander machen, so kann mich nicht da rumraten.
Ja, man kann sich nicht bewegen einfach, ne?
Genau,
in so einer idealen
Standard-Drehen.
Wanne. Genau, also das vielleicht für diejenigen von euch, die das auch gar nicht sich so richtig vorstellen können. Wir sehen, so eine, was ist denn an so einer Kreisall-Badewanne so besonders? Die ist einfach viel größer, sie ist tiefer und auch anders geformt, also eben nicht so lang, sondern entweder ist es so ein, einige sind so in die Ecke gebaut, so dass sie wie so ein Vierteltortenstück sozusagen in der Ecke gebaut sind, oder sie sind so rund oval,
oder auch ganz man, rund, gibt's auch.
Genau, dass man, und oft sind innen auch so ein paar so Stufen oder so Vorsprünge, so dass man sich da irgendwie, dass man die Beine draufstellen kann, wie so ein Gebärhocker unter Wasser sozusagen, oder wenn man für sehr kleine oder sehr große Frauen, also deshalb finde ich die Ovalen ganz gut, weil die in der langen Form für die großen Frauen gut sind und die kleinen können, kleineren Frauen, damit ihr einfach nicht einen Halt verliert, ne, können dann einfach sozusagen so einmal quer sich hinsetzen, wenn sie sich hinsetzen wollen und sich mit den Füßen am Badewannenrand abstützen. Also sind oft innen so Vorsprünge und so verschiedene Formen so eingelassen, dass man eben die auch auf unterschiedliche Weise nutzen kann. Also es ist eben nicht so wie eine normale Wanne, dass man da nur drin liegen kann, sondern dass ihr eben auch, ne, gleichzeitig erzählen wir auch immer davon, dass Mobilität und sich bewegen und verschiedene Positionen ausprobieren eben auch sinnvoll sind. Und die sind alle auch in der Badewanne möglich. Also ihr könnt in der Wanne im Hocken, im Vierfüßler, also kniend und dann eher so auf den Badewannenrand von innen so abgestützt Zwischendurch legt ihr euch mal auf die Seite oder so. Also ne, man kann in verschiedenen Positionen auch im Wasser sein. Und das, was du eben so beschrieben hast, was die großen Wannen eben auch macht, durch die Menge an Wasser ist eben auch mehr physikalische Kräfte da am Start, also der Auftrieb des Wassers. Der ist eben auch enorm hilfreich, dass man sich wirklich so leicht fühlt und dass ja auch das Becken, was ja in seinen knöchernen Bestandteilen sich bewegen soll, selbst wenn man sozusagen liegt in der Wanne, liegt man nicht sozusagen zentnerschwer auf dem Rücken, so, sondern man schwebt im Wasser, sodass das Becken eben auch im Liegen sich nach hinten Richtung Kreuzbein eben bewegen in den Kreuzbeingelenken und ausdehnen kann. Das ist eben auch immer noch wichtig. Also auch diese physikalischen Aspekte, die es eben braucht, dass das Baby sich da gut durchs Becken hindurch bewegt und die Flexibilität, die das Becken dafür benötigt, das ist im Wasser eben auch ganz toll. Also es gibt auch unabhängig von dem, was wir so gesagt haben, oh, es fühlt sich gut an und es ist so schön, gibt es auch sozusagen benennbare Dinge, Vorteile für den Geburtsverlauf im Wasser.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung.
Werbung heute mit Veleda.
Ja, und manchmal ist der Start in die Mutterschaft nicht ganz so leicht, wie du dir das vorgestellt und gedacht hast. Und wie gut, wenn du dann eine Hebamme an deiner Seite hast. Und ja, die kann euch natürlich unterstützen, beispielsweise, wenn ihr Geburtsverletzungen habt, die gepflegt werden wollen. Ja, und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Geburtsverletzungen. Manchmal ist es ja gar nicht immer nur der Dammschnitt, von dem viel gesprochen wird, sondern manchmal sind das eben auch so kleine, eher oberflächliche Verletzungen, auch so an den Labien, den Vulvalippen, oder Sisi?
Ja, genau, so kleinste Verletzungen, die dann aber auch wirklich einfach brennen in den ersten Tagen. Und da ist es im Wochenbett besonders wichtig, dass die Wunden gepflegt werden. Und zur Unterstützung gibt es halt hochwertige Pflegeessenzen. Ich mache oft, also nicht oft, ich mache eigentlich immer, empfehle ich Po-Duschen, weil das einfach total praktisch ist. Und dann kann man einfach da Wasser einfüllen in die Po-Dusche und dann eine Essenz. Und das ist einfach, erstmal reinigt das und es unterstützt die Wundheilung. Und das ist einfach super angenehm bei den Geburtsverletzungen, auch gerade wenn der Urin in den ersten Tagen noch so brennt. Ihr müsst euch so vorstellen, dass es so wie so kleinste Schürfungen sind an den Vulvalippen und dann ist es einfach total angenehm, dieses warme Wasser mit dieser Essenz darüber zu spüren und gleichzeitig zu pinkeln.
Genau, man kann auch gut hochwertige Essenzen so verdünnt auf Kompressen auftragen und die dann einfrieren und die kann man dann so in den ersten Tagen auf eventuelle Verletzungen im Intimbereich so auflegen. Oder auch ein Sitzbad mit ein paar Tropfen einer Essenz wird in den ersten Tagen nach der Geburt häufig angewendet und als sehr angenehm empfunden.
Und dafür ist es natürlich gut, ein hochwertiges Produkt zu nehmen, wie zum Beispiel die Veleda Calendula Essenz. Die wirkt nämlich antientzündlich und abschwellend. Sie hemmt das Wachstum von Entzündungserregern und fördert einfach den Aufbau vom neuen Gewebe. Und dadurch wird natürlich die Wundheilung angeregt und ihr werdet merken, dass es ganz schnell vorbeigeht, dass diese kleinsten Verletzungen sich einfach heilen.
Und wir setzen euch den Link zum Produkt wie immer auch in unsere Shownotes.
Werbung Ende.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
Hast du auch einmal im Wasser geboren?
Nee. Ich habe meine Kinder an Land gekriegt. Meine zweite Geburt ging ja so schnell, da war überhaupt, also so, die ging ja ganz schnell. Und bei meiner ersten Tochter war ich auch im Wasser, also ich hatte auch so einen Geburtspool. Das ist ja im Übrigen auch, ne, wenn man zu Hause gebärt oder so. Also zumindest war das ein Thema bei uns, dass es immer auch um Statik ging. Also ne, man kann nicht einfach mitten in den Raum unbedingt so ein 500 Liter Wasserbecken hinstellen. Ich glaube, das ist auch in den Kliniken, zumindest sagen die das dann immer, wenn die da umbauen und sagen, geht nicht, weil irgendwie Wasser zu und Abflüsse und so ist natürlich das eine. Aber einfach auch die Statik, ne? Dass da irgendwie so ein 700 Kilo Dings mal eben so in der Mitte des Raumes, wenn da kein tragender Balken drunter ist und so. Weiß ich alles nicht. Weil ist jetzt
mein Mann auch geprüft, aber ich habe gedacht, das ist ganz ehrlich, also wenn er in der Mitte des Raumes steht, also ich glaube nicht, dass ich bei den ganzen Hausgeburten nicht gemacht habe, dass wir da immer, aber mein Mann hat das auch auf jeden Fall bei der Hausverwaltung bei uns nachgefragt. Erzählt er auch gerne immer, der schmückt sowas dann ja auch mal so aus, so ja, dann habe ich erstmal so viel Wasser.
Statiker beauftragt.
Genau, und hier und Ja, so genau, wenn das Ding dann ausläuft und so, so wäre es ja beim letzten Mal was passiert, wenn nicht mein toller Sohn so aufmerksam gewesen ist. Der hat das nämlich gleich gemerkt und da waren ja auch schon ein paar Liter drin, ne? Aber ich hatte unter dem Becken so eine Daunendecke, die es hat, weil ich noch so ein ganz altes Modell habe. Genau, aber für zu Hause ist das natürlich auch möglich, ne? Also es gibt die Gebärwanne und wenn du jetzt zum Beispiel dein Kind zu Hause bekommen möchtest, ist es natürlich eine super Option, auf jeden Fall sich so eine Wanne auszuleihen. Die meisten Hausgeburtshebammen verleihen auch Wannen, aber es gibt auch jetzt ganz einfach, wenn man das bei Google eingibt, Geburtspool ausleihen, dann findet ihr da auf jeden Fall viele Anbieter. Finde ich manchmal sogar mittlerweile praktischer und sage das den Frauen auch so, ich habe jetzt eh keinen Pool mehr, meiner ist ja jetzt kaputt, dass sie das einfach selber dann autark sozusagen ausleihen und man dann gar nicht mit dem ganzen Kram da was zu tun hat, weil das war auch immer noch eine Zeit lang, was wir Hebammen nennen, so ein Geburtspool und dann immer das da hinbringen und so und was machen wir nicht noch alles für
klar, 200 Euro. Klar, der Kofferraum ist auch erstmal voll, genau.
Ja, also ihr könnt euch für zu Hause einen Pool ausleihen und dann natürlich habt ihr natürlich diese Option einfach gegeben, ne? Also müsst ihr dann natürlich nicht euch den teilen oder erkämpfen, sondern ihr habt den einfach da und ihr habt den als Option und ist es auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr eine Hausgeburt plant, weil da natürlich auch diese Dinge begrenzt sind, die man zu Hause machen kann, was jetzt Schmerzmittel angeht. Das haben wir auch in unserem 5 besten Hacks für eine gute Geburt ja auch schon mal gesagt, ne? Das ist einfach zu Hause hast du deine Hebamme, Massage, deine gewohnte Umgebung und gegebenenfalls einfach Wasser, um halt mit dem Geburtsschmerz gut klarzukommen. Ja, deshalb solltest du dir auf jeden Fall das gut überlegen, das nicht zu investieren, dieses Geld dir einen Pool auszuleihen.
Genau. Und um das nochmal, also weil du hast das eben so angesprochen, als realistische Option für eine Frau in der Klinik ist es tendenziell nicht. Also wenn ihr da, ihr könnt da euer Stillkissen mit hinbringen, aber ihr könnt da nicht euren Pool mitbringen, Sissi, ne?
Nee, also ich habe es auch noch nicht gemacht, aber ich habe das schon mal angesprochen und da hat jetzt keiner unbedingt Nein gesagt.
Ja, Sissi, du bist aber nicht die Frau, die in die Klinik kommt, sondern du bist eine Beleghebamme, die da irgendwie seit 15 Jahren da irgendwie arbeitet und da die Frauen reinschleppst.
Aber fragen kann man ja mal.
Ja, natürlich, aber ich versuche ja dann so ein bisschen so den Realitätscheck hier irgendwie zu machen, was wohl passiert, wenn ein Paar in die Klinik kommt. Natürlich kommt es immer sehr auf die Klinik drauf an, wie liberal sozusagen sind die grundsätzlich drauf. Es gibt ja Kliniken, die sagen, hier, wir machen nur 0815 und ohne venösen Zugang und ohne routinehafte Oxytocin und ohne Zip und Zap machen wir das hier alles gar nicht. Da möchte ich dann sozusagen die Augen der Kollegin sehen, wenn die Leute sagen, so, und wir haben jetzt hier unseren Pool mitgebracht, wo können wir den dann mal aufstellen?
Ich glaube, es geht wegen der Hygienemaßnahmen schon
mal
gar nicht.
Da rennt man jetzt mit Sicherheit nicht offene Türen ein, sagen wir mal so.
Nee, schade. Schade, weil...
aber klar, nachfragen kann man natürlich.
Nachfragen könnt ihr. Also wie gesagt, ich habe es auch noch nie gemacht und ich glaube halt auch, dass man Probleme hat mit dem Hygienestandards. Das ist ja alles immer alles, ne? Da muss ja da 5-mal ein Haken hier nochmal gemacht werden und so. Das ist natürlich auch eine andere Situation im Krankenhaus. Du hast einfach Keime dort, die du zu Hause nicht hast und da geht es ja nicht nur um dich, sondern auch um Mitarbeiter. Also ja klar, aber ich habe gedacht, das wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn man sowas anbieten würde, wenn es die Räumlichkeiten, also einfach nur, ne? Das ist ja immer das Problem. Dieses auch mal so, das haben wir aber seit 50 Jahren, machen wir es schon immer so und deshalb machen wir es jetzt auch so. Also so dieses innovative, mal um die Ecke denken, dass es bestimmt eine Lösung geben würde auch dafür. Das ist ja dann manchmal immer nicht so gern gesehen und dann sind so eine Kolleginnen oder auch so eine Frauen ja immer auch gerne, das ist genauso wie wenn du mit einem Geburtsplan ankommst in der Klinik, da gibt es auch genug Hebammen, die augen verdrehen und sagen so, was sind das für ein neumodischer Kram, so ungefähr.
Ja, also um die Kolleginnen in den Kliniken da jetzt auch mal in Schutz zu nehmen, wenn man 3 oder 4 Frauen parallel betreut, wie es leider, ja, also ne, unser Reden schon seit 100 Jahren, natürlich nicht gut ist auf verschiedenen Ebenen. Wenn das aber die Realität ja leider immer noch ist, dann ne, sich dann zu überlegen, wie schöpfe ich denn jetzt hier ohne Pumpe die 500 Liter Wasser da wieder raus?
Ja, das darf ja nicht die Hebamme machen.
Ja, natürlich nicht. Aber so, ich glaube, wir können das abkürzen in der Weise, dass es natürlich eine super Idee ist und dass ihr das auch alle nachfragen und ihr rennt da den. Also das ist ja auch immer eine Grassroot-Bewegung sozusagen. Alles, was ihr ändern wollt in der Geburtshilfe und alles, was sich verändert hat in der Geburtshilfe, ging natürlich einerseits von uns Hebammen aus, aber eben auch von den Frauen, die einfach gesagt haben, das machen wir aber nicht mehr so. Wir legen uns nicht auf den Rücken und die Beine in den gynäkologischen Beinschalen drin und lassen uns hier einen Dammschnitt verpassen und das Kind wird gleich irgendwie 24 Stunden im Kinderzimmer, also im Krankenhaus-Kinderzimmer aufbewahrt und darf nicht zu uns und so. Das machen wir einfach nicht mehr mit. So kriegen wir unsere Kinder nicht fertig aus. Ne, damals in den 70er, 80er Jahren. Nur so verändern sich ja Dinge. Das heißt, wenn ihr einfach dann nimmer müde nachfragt, auch von mir aus solche Sachen, die so ein bisschen fancy sind, dann macht das unbedingt. Ne? Ihr helft uns allen damit und helft euch Frauen gegenseitig damit und helft vielleicht auch natürlich für eure eigene individuelle Geburt. Ohne Fragen kommt man nicht weit. Das müsst ihr im Krankenhaus, da müsst ihr euren Mund aufmachen. So ist das eben.
Aber trotzdem, ne, wenn wir jetzt mal Architektinnen werden würden, für Kreißsäle und
Flauschig.
So, ne, also so ist es ja auch im Geburtshaus. Also ich glaube, jeder, der vielleicht hier schon mal Kontakt hatte, der uns zuhört, Geburtshäuser sind ja auch eine Option nach der Hausgeburt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Da findet ihr in jedem Gebärzimmer auf jeden Fall eine Wanne. Also keiner, der ein Geburtshaus hat, hat nicht, oder, ne, also das ist einfach immer die Möglichkeit. Also das habe ich noch nie gesehen, dass das nicht so ist. Und von daher, wenn ich jetzt was zu sagen hätte in meinem Haus, dann würde ich sagen, okay, in jedem Kreißsaal kommt da bitte eine Badewanne hin. Ja. So, ihr merkt, wir lieben das Wasser und die Wassergeburt, weil es einfach eine so gute Option ist für euch, durch die Geburt zu kommen. Ob es jetzt auch in der Eröffnungsphase ist, es einfach ein tolles Tool. Ja. Oft kommt man dann ja noch mal raus und geht dann wieder zu also, ne, also es heißt jetzt nicht, das ist vielleicht wichtig heute auch noch zu erklären, dass wenn man sich jetzt für eine Wassergeburt entschieden hat, dass ihr jetzt 20 Stunden im Wasser sein wird, das ist auf jeden Fall nicht der Plan. Es gibt halt einfach, man kann zu Beginn gehen, dann geht man nochmal raus und viele Frauen gehen dann auch einfach erst zum Schluss erstmal wieder ins Wasser. Ne? Also das ist ja auch eine Option, wo man denkt, so, okay, jetzt kommt auf jeden Fall in der nächsten Zeit das Kind und dann gehen sie ganz bewusst wieder ins Wasser, um das Kind im Wasser zu bekommen, weil das warme Wasser ja natürlich nicht nur gut ist für euch, sondern natürlich auch für euer Gewebe. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, was sozusagen den Damm und eure Vulva angeht, weil das warme Wasser tut ja diesem Gewebe da unten rum sehr gut. Und man hat auch einfach gesehen, dass Wassergeburten oft einfach weniger Geburtsverletzungen haben. Mhm. Und das ist natürlich einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass es einfach so alles so schön weich und gedehnt ist und das Kind dann halt einfach im Wasser kommen kann.
Ja. Weniger Geburtsverletzung ist auf jeden Fall ein Punkt. Also wenn man jetzt sozusagen nochmal benennbare Vorteile, außer jetzt dem Wellness-Faktor oder sowas, Dings, ist es wirklich signifikant weniger Geburtsverletzung. Auch signifikant weniger Dammschnitte. Also man kann natürlich, also ja auch immer so Fragen, kann man denn da über einen Dammschnitt machen? Kann man, wenn man einen braucht. Man braucht natürlich selten einen. Aber man überlegt sich das, selbst wenn man jetzt zu den Kolleginnen
gehört. Hast du das mal
gehört?
Gehabt? Nö. Ich habe das noch nie gehabt bei einer Wassergeburt.
Nö. Wenn man, selbst wenn man zu den Kolleginnen gehört, die eher, also man muss ja ehrlicherweise sagen, die Dammschnittquote variiert ja nicht nur von Krankenhaus zu Krankenhaus oder sowas, sondern die variiert ja auch von Kollegin zu Kollegin, wahrscheinlich noch viel mehr als das andere. Und da gibt's einfach immer noch Kolleginnen, ich verstehe es auch nicht, die dann sagen so, oh, wie, also ich habe aus irgendwelchen Gründen, aber irgendwie mache ich das häufig so. Die überlegt sich das im Wasser natürlich auch dreimal. Also weil, was du eben schon angesprochen hast, auch für die Hebammenkollegin ist so eine Wassergeburt sportlich, hast du, glaube ich, das genannt.
Sport.
Man ist dann schon, also wenn man überhaupt diesen klassischen sogenannten Dammschutz dann machen will, macht man was, also ich mache mir Wasser jedenfalls häufig nicht. Aber dann ist man ja schon bis zur Schulter fast mit im Wasser drin. Und das ist auch nicht jeder Frau's Sache. Und man hängt da schon ziemlich über dem Badewannenrand und so. Deshalb war es zum Beispiel auch bei uns an der Klinik eine Voraussetzung, dass die Frau Hepatitis B negativ und HIV negativ ist. So, also es gibt schon auch so einen Katalog an Indikationen und Kontraindikationen, der variiert von Klinik zu Klinik, wann euch erlaubt oder nicht erlaubt ist,
um einfach die Hebamme da auch zu schützen, das ist natürlich
total klar, ne? Weil einem läuft natürlich das Badewasser Körperflüssigkeiten in die Handschuhe rein, so, ne? Und man hat natürlich nicht, also gibt's ja von der Berufsgenossenschaft, ne? Wie schützen sich bei einer Wassergeburt? Hast du das Plakat mal gesehen?
Yes.
So, ne? Mit Schutzbrille und Gummistiefel, also sowieso hier so Anglerhosen. Und dann so, ne, diese Handschuhe gibt es natürlich auch in verschiedenen Fachbereichen in der Chirurgie, echt bis hoch zur Schulter. So, natürlich hat man das nicht an, sondern ist dann halt selber nass und muss sich dann nachher erstmal duschen und umziehen. Und das ist natürlich nicht jeder Kolleginnen Sache sozusagen. Also dass man dann irgendwie sagt, hey, ne, die Kollegin mit schon 2 Bandscheibenvorfällen, 3 Jahre vor Rente, die ist wahrscheinlich eher nicht so begeistert, wenn sie auf dem harten Kachelfußboden neben euch da stundenlang in der Wanne rumkniet. Und die findet dann vielleicht auch Gründe, warum euer Baby jetzt nicht so im Wasser geboren werden sollte, weil, keine Ahnung, dann, ach ja, und der Blasensprung ist ja auch schon ein bisschen her und das Fruchtwasser war ein bisschen grün und nee, das geht jetzt nicht oder so. Also, ne, muss man auch hier so ein bisschen Real Talk. Also die Kontraindikationen bei einer Wassergeburt gibt es, aber sie sind auch wie immer so ein dehnbarer Begriff. Und es steht und fällt eher damit, hat man Bock auf Wassergeburten oder nicht so, oder lässt es auch vor allen Dingen die Betreuungssituation zu. Wenn ich 3 oder 4 Frauen gleichzeitig betreue und 2 davon haben wackeliges CDG und im 3. Kreislauf kommt das Kind jetzt gleich, dann kann ich nicht eine erstgebärende Frau in der fortgeschrittenen Öffnungsphase da irgendwie mal 2 Stunden alleine im Badewasser rumdümpeln lassen oder sowas. Ne, also wir beide, ne, als Beleghebammen hatten ja da einfach die Luxussituation, dass wir einfach, ne, das in dieser 1:1 Betreuung dann auch gut begleiten können. Ne? Und so, das macht schon auch mal was auf. Mitschwimmen. Fallen dir noch andere Kontraindikationen ein?
Also Kontraindikationen sind ja, das ist ja auch von Haus zu Haus auch wieder alles sehr individuell. Da gibt es halt strengere Häuser und weniger strenge oder die einfach schon ein bisschen fortschrittlicher da sind. Ne? Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt zum Beispiel, eine Wassergeburt ist einfach auch doof, wenn du 1000 Zugänge hast. Ne? Ja. Also wenn du denn da, wenn du eine PDA hast, dann geht es auch schon mal nicht. Also ja. Obwohl ich glaube auch, dass das bei einigen Häusern gibt. Ne?
Also ich weiß, in Bensberg damals war das ja sozusagen die sagenumwobene Hebammenschule in der Nähe von Köln, Bensberg. Mhm. Die haben Wassergeburten mit PDA gemacht, aber es ist eine absolute Ausnahme. Eher wegen Infektionsrisiko an der Einstichstelle und auch wegen der Mobilität und der Kreislaufrelevanz. Ne?
Genau,
man muss im Wasser immer auch die Frauen, muss dann sagen können, so, jetzt kommst du raus aus der Wanne und dann kommst du raus und nicht eine Frau, die eigentlich gar nicht selber aufstehen kann. Das ist dann manchmal zu wackelig.
Also bei mir geht das halt nicht. Also ja, in dem Haus, genau, wo ich arbeite.
Meistens geht es nicht.
So, ne, aber ich wollte jetzt nicht, dann sagt wieder einer, ah, ich habe es aber gehabt und so, klar. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine andere Sache, wenn du halt, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass du generell dein Blutdruck kontrolliert werden musst. Mhm. Ne, wenn du da eine schnelle Infusion, Zugänge mit einer Infusion, ist es gar kein Problem, auch im Wasser das zu machen. Aber wie gesagt, mit der Einstellstelle der PDA ist es auch einfach, ist ja generell schon eine Infektionsgefahr. Ich hatte das ja letztes Jahr auch zum ersten Mal, dass ich eine Gehirnhautentzündung bei einer Frau entwickelt hatte durch die Einstichstelle der PDA. Das ist die seltenste Nebenwirkung. Die haben mich auch alle angeguckt wie ein Auto, als wir da ankamen und so weiter. Und habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt. Aber es, und das ist natürlich, wenn da Wasser schwimmt, ne? Also je nachdem, auch muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch der Abfluss, also du kriegst ja nichts 100% steril. So.
Ja.
Und deshalb sollte man dann natürlich jetzt nicht irgendwie eine Einstichstelle im Rücken haben. Also PDA und Fruchtwasser ist auch eine ganz wichtige Blasen, also Blasensprung ist nochmal eine wichtige Sache, weil das auch ganz viele, gerade größere Häuser, nicht so gerne sehen, wenn der Blasensprung länger als 12 bis 18 Stunden her ist. Ne? Wenn man da jetzt angetuckert kommt nach 24 Stunden Blasensprung her, dann werden die jetzt die Ärzte nicht schreiben, juhu, dass wir dann auch noch eine Wassergeburt machen. Ne? Mhm. Also ist auch unterschiedlich. Ja. Können wir jetzt hier nicht festlegen. Ja. Gibt Häuser, sind da ganz entspannt. Andere, die finden das halt nicht so gut.
Genau, auch Opiatgabe ist in einigen Häusern auch eine Kontraindikation. Da geht es weniger um die Frauen, sondern um die Babys. Also man benutzt heutzutage ja sowieso nur Opiate, die das Kind nicht, wie wir das nennen, atemdepressiv machen, wenn die dann rauskommen und noch mit einem Restüberhang sozusagen klarkommen, dass die sozusagen schlapp und narkotisiert von dem Opiat geboren werden, sondern eben gleich alle Reflexe stimmen sollen. Und deshalb war es bei uns zum Beispiel in der Klinik so, Opiate war auch nicht mit Badewanne. Außer wenn es jetzt vor 8 Stunden war oder so, aber...
Und ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch immer, es müssen natürlich die Herztöne eures Babys unauffällig sein, weil sonst hat man einen auch nicht gerne im Wasser, wenn man dann einfach schnell handeln muss. Also irgendwie ist das CTG suspekt. Also das heißt, immer mal wieder gibt es Stellen, wo es vielleicht, wo man immer denkt, so, was ist da? Dass man das einfach ein bisschen Auge drauf haben sollte, dann ist natürlich weder die Hebamme noch der Arzt daran interessiert, euch da aus der Wanne zu ziehen, wenn man doch schnell irgendwelche Handlungen machen muss. Das sollte also ein gutes CTG, also die Überwachung der kindlichen Herztöne, sollte unauffällig sein. Das ist auch immer noch so ein wichtiger Grund für eine Wassergeburt.
Also es sollte im Prinzip alles super sein. Also es sollte die Spontangeburt sozusagen das sein, was man vorausschauenderweise im Blick hat. Ne? Dass es der Mutter gut geht, dass sie nicht beeinträchtigt ist und dass so wenig Interventionen wie möglich stattgefunden haben im Sinne von PDA und Co. Und dass auch dem Baby gut geht.
Genau. Ja. Und was man vielleicht nochmal so ein bisschen so wie das Wasser, also das Wasser darf natürlich nicht zu heiß sein. Ne? Erstens, weil euer Kreislauf halt einfach auch in den Keller gehen kann. Und auch wenn das Kind ins Wasser geboren wird, dann darf das natürlich nicht 40 Grad sein, weil Babys baden so bei 37 Grad. Also das ist halt nicht so eine Badewanne, wie ihr euch sie vorstellt, wenn man sich jetzt so richtig so, also so schön heiße.
Genau, meistens ist es ja sowieso, also ne, in der frühen Phase der Geburt, wenn die Frauen so frösteln, dann mögen die das ja gerne mal ein paar Grad mehr.
Und ja,
das,
also ist auch okay.
Ich persönlich, ja, ich, also, auch. Ne, ich messe da nicht 37 Grad oder was. Aber wenn das Baby rauskommt in der Geburtsphase, ist es ja oft auch eine Phase, wo sozusagen mehr körperliche Arbeit und da ist den Frauen auch eher nach lauem Wasser oft. Also meistens ergibt sich das irgendwie auch ganz gut und Hebammen haben ja sozusagen geeichte Finger und wissen, wie 37 Grad ist und lassen halt dann sonst eben ein bisschen mehr kaltes oder ein bisschen warmes Wasser dann noch dazulaufen. Es ist halt kein Badezusatz drin natürlich, damit das Kind nicht gleich hier irgendwie ein Lavendelbad irgendwie mitschluckt. Sondern es ist eben klares Wasser, vielleicht ein bisschen Meersalz mit da drin, aber das war es dann auch.
Bei mir war es auch jetzt beim letzten Mal so, oh, mein Lerni gesagt, es ist zu heiß, ein bisschen schnell, kühl, kühl, kühl. Und ich so, oh, ich finde es ganz schön. So, nein, nein, es geht jetzt nicht um dich. Ich so, okay, gut.
Macht man's dann, ja,
ein Was vielleicht noch wichtig ist für euch zu wissen, dass Kinder, die im Wasser geboren sind, das ist ja nochmal, die haben ja ein ganz anderes Herauskommen, als wenn sie sozusagen an Land, wenn wir jetzt von Unterwasser, ne, das heißt, die kommen von Wasser ins Wasser und die haben dann halt nicht diesen Effekt sozusagen, dass sie diesen Kälteeffekt haben, dass sie schreien. Also so früher war es ja immer so, wurden Kinder ja immer gehauen.
Einmal über Kopf aufgehängt und
genau, also
auf den Po.
Dieser Unterschied von aus dem Mutterleib sozusagen raus an die kalte, in Anführungsstrichen, Luft, das halt diesen Effekten, dass die Lungen sich öffnen, das ist bei Wasserkindern immer, die sind sehr ruhig und schreien immer erst oft ein bisschen später. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, weil das manchmal auch vielleicht ein bisschen beunruhigend ist, wenn die sich und wenn die dann aus dem Wasser nach oben, also du kannst ja dann dein Baby auch in die Hand nehmen, das machen eigentlich die Hebammen immer so, dass man sich das dann selber da aus dem Wasser fischen kann, wie so einen kleinen wie so ein kleiner Fisch und dann kannst du es hochnehmen und dann sind die natürlich immer erstmal so ein bisschen erschrocken, weil die natürlich unter Wasser, ist auch nochmal wichtig zu sagen, ne, die haben sozusagen diesen Reflex, dass es kein Wasser in ihre Luftröhre kommt, das ist noch nicht offen.
Die atmen noch nicht.
Die atmen
unter Wasser atmen die noch nicht. Die haben die Nabelschnur dran.
Genau, und dann nimmst du sie hoch und man darf sie dann nicht wieder unter Wasser tauchen. Da muss man auch mal so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man dann so völlig überwältigt ist von diesem Moment, das Kind, dass es dann nicht gleich wieder untertaucht, ne, das wäre ungünstig. Und da ist es so, dass man, weil man sich das Baby dann so auf die Brust nimmt und man das gar nicht sieht, so, dass es oft die Hebammen das dann so machen, dass sie es nochmal einmal kurz zurücknehmen, dass sich einfach die Lungen öffnen, dass das Brustkorb einmal so frei ist, dass das Kind einfach gut atmen kann. Weil wenn man die dann gleich wieder so raufdrückt...
Und dass man es so ein bisschen tonisiert, ne?
Ja.
Also die Babys sind dann auch... Also das ist auch für die Geburtshelfer erstmal neu, wenn man Wassergeburten noch nicht kennt. Die Kinder kommen raus und sind augenscheinlich erstmal ruhiger und schlapper. So,
machen,
ne?
Gar nichts.
Die machen irgendwie gar nichts. So, was, ich bin jetzt geboren und ich soll jetzt atmen? Warte mal, Moment mal und so. Und das muss man wissen. Das ist bei einer Wassergeburt nicht ungewöhnlich und kein Zeichen, wie es sonst an Land wäre, dass man denkt so, warum macht denn das nichts? Sondern das ist einfach noch so ein bisschen gechillter. Und die Reflexe muss man dann manchmal so ein bisschen stimulieren. Also das ist, glaube ich, das, was du eben meintest, ne? Dass man das Baby noch mal so ein bisschen nimmt und...
Ja, also man nimmt ja das Baby so hoch aus dem Wasser und dann legt man sich natürlich auf die Brust so ran. Und ich mache es einfach gerne, dass ich denen sage, oh, guck's dir nochmal an. Also ohne, das kann ich ja auch machen als Hebamme, ohne dass ich unbedingt eingreife, dass die Mutter sich so vor sich hält und dass dann einfach nochmal der Brustkorb so ein bisschen frei ist und dann fangen die einfach immer meistens besser an zu atmen.
Ja, einmal so in den Moore kommen kurz und so.
Und ich habe das jetzt auch so mal ein bisschen so Bilder verglichen von meinen 4 Geburten, die ja alles Wasserkinder sind. Ich finde es auch immer, da hat man das einfach ganz, so diese Fotos, wenn ich sie so raushole und wie dann die Hände so sind. Die sind immer so, als wenn da irgendwie überhaupt kein Leben drin ist. Ja. Und das kommt halt erst nach ein paar Minuten, wenn die dann so da sind. Aber alle sahen halt gleich aus. Also das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig für euch zu wissen, wenn ihr eine Wassergeburt habt, dass die einfach nicht gleich schreien. Und es ist vielleicht auch für eure Person, die an eurer Seite sein wird, euer Partner oder eure Partnerin bei der Geburt, ist es, glaube ich, für die Mutter, die in der Situation das Kind geboren hat, die merken das gar nicht so. Ist, glaube ich, immer eher die Leute, also wir Hebammen sehen das und der Partner oder Partnerin, dass die dann immer erst so ein bisschen erschrocken sind, dass die Kinder nicht sofort schreien und das ist ganz wichtig bei Wassergeburten zu wissen. Genau, also eigentlich gibt es gar nicht so viel darüber zu berichten, außer dass wir große Fans sind und wir hoffen, dass ihr auch einfach eine Hebamme trefft, die auch Lust dazu hat und kein Bandscheibenvorfall, wie Karin das vorhin beschrieben hat. Und wenn, dann kann man das ja auch ansprechen, weil das haben wir auch immer im Team gemacht, als ich noch, also ein Team, ich habe eigentlich ja immer freigearbeitet, aber in der Ausbildung war, dass man geguckt hat, dass die Frauen dann die Hebamme zugeteilt bekommen, die das auch einfach gerne macht. Das haben wir auch mal so, da wusste man in der Übergabe, die möchte gerne Wassergeburten, dann haben wir gesagt, ach,
nimm du die mal.
Heidi, du, nimm du die mal, du machst doch gerne Wassergeburten. Ja. Ich bin da nicht so ein Fan. Und das ist ja dann auch okay, wenn man das klar kommuniziert, ist es da ja gar kein Problem.
Und es ist auch, ne, man kann auch dennoch viele Stunden im Wasser sein und das Wasser genießen und die Vorteile des Wassergenießens und dann doch zur Geburt an Land rauskommen.
Wie du.
Also es sind alles, ne, in allen Variationen und Phasen ist das alles möglich. Und ob das Baby jetzt im Wasser tatsächlich geboren wird oder nicht, ist, so steht sozusagen dann nochmal auf diesem anderen Blatt. So.
Ja, und der Trend zu Hause habe ich ja gerade gemerkt, ganz neu, Instagram, sei Dank, ist ja, dass jetzt immer Lichterketten da unter dieser Plane sind.
Das ja, genau, habe ich auch schon gesehen.
Voll fancy. Ja, das kann man natürlich in der Gebärbadewanne in der Klinik nicht machen, weil da habt ihr keine Plane darüber. Aber es sieht natürlich nice aus. Genau. Ich hatte auch keine Lichterketten. Schade. Muss ich doch noch ein Kind kriegen, Karin. No, nee, das schaffen wir nicht mehr hier.
So.
Also keine Verkündung von Kindern?
Keine Verkündung von Kindern, sondern von einer anderen Überraschung.
Willst du?
Nee,
doch schwanger.
Du.
Nee, du musst das machen. Ich kann das nicht. Ich bin ein bisschen auf.
Also
du findest die richtigen Worte. Ich bin. Du findest die besseren Worte.
Wir haben was für die ganz großen Hebammensalon-Fans. Sissi und ich haben ein Buch geschrieben. Wir haben ein Buch gemacht zum Hebammensalon und haben eure Lieblingsfolgen
verschriftlicht.
Irgendwie so. Also es gibt ein Hebammensalon-Buch. Und ihr könnt es ab sofort...
Das ist die Überraschung. Ein bisschen Applaus so,
okay.
Hier.
Jetzt erstmal hier Pause. Genau, um es wirken zu lassen. Wir haben ein Buch geschrieben, Sissi. Wow. Ja, und wir haben es sozusagen schon fast fertig.
Wisst ihr, Leute, wir haben das schönste Cover der Welt. Und für dieses Cover haben wir sehr gekämpft.
Genau, oh ja. Oh Gott.
Um vielleicht also, ein paar Insider hier zu erzählen.
Wir erzählen auf jeden Fall noch einige Insights. Wenn wir sozusagen Book Release und sowas. Also wir haben noch ein bisschen was vor in nächster Zeit und das spoilern wir dann sozusagen.
Aber wir haben das schönste Bild. Ich liebe unser Bild.
Wir haben das schönste Cover.
Und wer hat's geshootet?
Wer hat's geshootet? Natürlich Fanny.
Ein riesiges Danke an dich und wir haben es auch einfach schlau gemacht. Da, wir haben nur ein bisschen meinen Bauch weggemacht. Ich war natürlich schwanger schon und das war im August, haben wir das geshootet und wir waren gleich Feuer und Flamme und vor allen Dingen war es auch ein Bild, was man nicht zusammenschneiden musste. Wir waren beide
genau.
on time.
Das war eins der ersten drei oder so, wie das so oft ist. Man shootet da irgendwie so eine Dreiviertelstunde vor sich hin oder noch länger und dann ist es doch das erste Bild. Es ist,
also ihr solltet das Buch jetzt nicht wegen des Bildes kaufen, sondern das Buch hat einfach einen super guten Inhalt und ich glaube einfach, wir haben ein wunderbares Werk zu Karens anderen Büchern geschaffen, wo wir einfach euch einen tollen Überblick geben über die wichtigsten Themen zur Geburt, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Das, was man auf jeden Fall wissen sollte, kurz und so kurz ist es gar nicht, aber sehr gut zusammengestellt, so dass ihr einfach einen sehr, sehr guten Überblick haben könnt. Und darauf solltet ihr euch freuen, mit einem super schönen Cover von uns.
Genau, es ist ein kleiner feiner Einstieg. Und wir haben auch beim Layout durften wir mitreden. Also es ist ja dann das Tolle, wenn man sozusagen schon als Erfolgsautorin gehandelt wird.
Wenn man die Bestseller-Autorin als Podcast-Partnerin hat.
Wenn der Verlag weiß, so ganz doof wird das nicht, was die da so machen, dann darf man natürlich ein bisschen mehr mitreden. Und ich durfte meine unglaublich gute Freundin Tanja mit ins Boot holen, die das Layout gemacht hat. Und die hat das so ein bisschen luftiger gestaltet. Und wir haben uns gedacht, weil ihr ja auch immer so viele Sachen so nachfragt und dann kommen irgendwelche Infos zu anderen Themen nochmal in der Folge danach oder davor und so, dass ihr euch einen Stift nehmen könnt und auch in das Buch reinschreibt. Also wie euer persönlicher Geburts...
Guide,
Brief, Plan oder sowas, wo ihr euch einfach auch noch Notizen reinschreiben könnt und es sozusagen benutzt als Journal für euch. Genau. Und
für Autogramm von uns. Also wollte ich schon mal.
Es gibt natürlich auch, wie gesagt, es gibt eine Book-Release, von der wir noch erzählen werden, wenn das alles spruchreif ist. Und ihr könnt es vor allen Dingen jetzt schon bestellen. Und da vielleicht ein ganz kurzer Schlenker, wie das so ist als Autorin. Ne? Also man muss ja das, was wir jetzt hier machen, nämlich ein bisschen Promo, das muss man ja machen, sonst versandet so ein Buch ja. Und man muss vor allen Dingen dafür sorgen, dass es schon im Vorverkauf genug Leute, dass sie das interessieren. Deshalb ist der Vorverkauf immer super wichtig. Und leider werden 40% oder so aller Sachbücher ja bei Amazon verkauft. Ihr sollt das natürlich in euren Buchläden irgendwie vorbestellen. Aber wenn ihr es bei Amazon kauft, dann hilft uns das auch, weil Amazon so einen eigenen Algorithmus hat und ohne Amazon kann leider kein Autor, keine Autorin erfolgreich Bücher verkaufen, so scheiße, wie wir das nun mal finden. Also wenn ihr jedenfalls im Internet unser Buch sucht, werdet ihr es finden und ihr könnt es vorbestellen. Und
bitte tut das auch. Wir sind sehr aufgeregt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise auch begleitet. Und
Ein bisschen mehr erzählen wir dann noch in den nächsten Folgen.
Genau. Und somit ist die Überraschung raus. Ich finde es schön. Jetzt kann ich endlich mal ein Bild bei Instagram posten. Durfte ich ja noch nicht. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Und nächste Woche gibt es wieder eine ganz frische, neue, schöne Folge vom Hebammensalon.
Genau. Habt eine schöne Zeit.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin. Produktion, Redaktion Julia Knörnschild.
Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche, es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.